Herzlich willkommen, liebe Be Proud Podcast-Hörerinnen und Hörer. Und zwar zur zweiten Folge mit Liz Königbauer. Wir hatten ja eine Doppelfolge, das heißt, die erste Folge ist auch dementsprechend schon gelaufen. Und nun darf ich dich einladen zur zweiten Folge. Auch hier nochmal ganz kurz der Hinweis in unsere Shownotes, wo wir euch quasi die Hinweise mit reingepackt haben von Liz von Nine Spaces, wo es ganz viele Tools und Methoden gibt zum Thema neue Arbeitswelten und zugleich nochmal auch der Link zum Magazin Neue Narrative, was auch wie schon betont einer unserer Hauptinspirationsquellen ist, wo wir auch ganz, ganz viel rausziehen können. Und deshalb wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß bei der zweiten Folge. Und natürlich, wer die erste Folge noch nicht gehört hat, bitte auch einmal anhören. Ich glaube, das lohnt sich wirklich sehr. Euch nun ganz, ganz viel Spaß bei der zweiten Folge.
Herzlich willkommen beim Be Proud Podcast. People, Culture, Brand.
Wie bleibst du denn bei dir in dieser hochkomplexen Welt, zunehmend dynamisch, diese Megatrends, die wir spüren, also Megatrends, Megakrisen, es gibt ja verschiedene Wörter mittlerweile, Omnikrise, alles Mögliche. Wie räumst denn du für dich, also gerne auch mit Sicht auf deine Organisation, aber gerne mal auch bei dir selber, wie räumst denn du quasi auf? Also wie hältst du quasi, gibt da auch so Bilder wie diesen Circle of Safety, also psychologische Sicherheit, hast du schon ganz kurz erwähnt. Wie hältst du praktisch diesen Circle so klein, dass diese Einflussfaktoren von außen dich nicht im Negativen beeinflussen? Die können dich ja beeinflussen, weil sie dich triggern, weil sie Impulse geben, weil sie dich challengen. Aber wie bleibst du und dein Team quasi oder auch Kollegen und Kolleginnen bei dir, wie bleibst du quasi ganz stark bei dir, was sicherlich ja nicht immer gelingt, aber ihr seid ja schon in einem sehr starken Bewusstsein unterwegs, was solche Sachen angeht. Wie bleibt ihr da bei euch?
Ich glaube, dass auch da zwei Dinge besonders wichtig sind. Ich weiß nicht, du kennst sicher Joanna Weidenbach, die mit Bettina Wolle zusammen New Work Needs Inner Work geschrieben hat. Und da steht irgendwo ein Satz, den ich mir bis heute merke und der für mich genau das ausdrückt, was es aus meiner Sicht an innerer Kompetenz braucht, um gut durch diese Zeit zu navigieren. Und das ist dieser Satz, wenn Strukturen im Außen wegbrechen, musst du Strukturen im Innen aufbauen. Und für mich bedeutet das konkret, dass ich ganz starke Selbstführungskompetenzen entwickeln muss, was konkret bedeutet, dass ich mich selbst gut organisiere, dass ich mich gut kenne, dass ich weiß, was sind meine Stärken, was ist mir wichtig, wozu möchte ich beitragen, wo kann ich auch den größten Beitrag für die Organisation leisten, was sind meine Routinen, die mich stabilisieren, weil ich glaube, auch da gibt es immer, also wenn du dir die alten Kulturen oder auch diese Tribal-Dynamiken anschaust. Es gibt mich als Mensch mit meiner Eigenverantwortung. Also wo habe ich Verantwortung, dass ich gut für mich sorge? Ich glaube, das ist ein Thema, das eben immer wichtiger wird. Also eben dieses Thema, wie kann ich mich gut selbst halten? Wie kann ich gut für mich selbst sorgen? Wie kann ich selbst für mich sicherstellen, dass meine Batterien voll bleiben und ich nicht ausbrenne und darauf hoffe, dass eine Führungskraft oder eine immer stabile Organisation das für mich stemmt, weil ich glaube, in dieser Realität leben wir einfach nicht mehr. Also sprich, wie kann ich mich selbst gut halten und Strukturen im Innen aufbauen, die mich stabilisieren? Und gleichzeitig, wo haben wir, und das ist das, was ich mit Tribal meine, wo haben wir Verantwortung füreinander? Und wo wollen wir auch als Organisation eine organisationale Verantwortung leben, um gut für die Tribe, quasi für uns als Team zu sorgen? Also wie können wir auch, und das ist so der zweite Punkt, sicherstellen, dass wir, und das hast du vorher so schön gesagt, wir alle bei uns bleiben können. Also wie kann ich als ganzer Mensch bei der Arbeit erscheinen? Auch das gibt mir viel Stabilität, dass ich das Gefühl habe, meine Arbeit, mein Job darf Teil meines Lebens sein und mein Leben hat auch Platz in meiner Arbeit. Und ich kann das, was mich in meinem privaten Umfeld bewegt, dass zum Beispiel meine Mutter sehr krank ist und mich das beschäftigt und auch sehr viel Aufmerksamkeit erfordert, nicht nur zeitlich und ressourcentechnisch, sondern auch emotional, dass das Platz hat, dass ich darüber sprechen kann, dass wir uns gegenseitig Halt geben, weil wir uns das Gefühl geben, ich bin okay, du bist okay. Das ist auch eine Haltungsfrage, die man erlernen muss. Und dass wir ganz stark auch miteinander trainieren, dass wir uns so Feedback geben, dass du den Eindruck hast, wenn ich dir etwas teile, was vielleicht kritisch ist, dass es mir nie darum geht, dich als Person zu kritisieren, sondern dass ich möchte, dass du wächst, dass du dich weiterentwickeln kannst. Und vielleicht klingt es weit hergeholt, aber das gibt einem Team ganz viel Stabilität. Wenn ich nicht quasi meine Persönlichkeit morgens an der Garderobe abgeben muss, sondern ich kann das, wie es mir heute geht, das, was mich beschäftigt und das, was ich auch leben will, also sprich, was so meinen Purpose, meinen Daseinszweck im weitesten Sinne ausmacht, hier auch mit in die Organisation bringen. Und das hat einen Platz. Mhm. Und das bringt, wenn wir darüber sprechen, dass alle Strukturen im Außen wegbrechen und wir viel Unsicherheit haben, das bringt Stabilität. Nicht nur in mir selbst, wenn ich eben menschlich reife, durch die innere Arbeit, die ich mache. Und ich ganz ehrlich, das ist kein, aus meiner Sicht, nichts, was auch da zu esoterisch klingen soll. Ich glaube, dass wir gar nicht drum herum kommen, uns mehr mit uns selbst zu beschäftigen, um in dieser Welt gut zurechtzukommen. Ja, und ich, wie gesagt, gleichzeitig eine Organisationskultur vorfinde, die mir Stabilität und Anker gibt, unabhängig davon, dass wir ständig einen Richtungswechsel einschlagen müssen, weil das notwendig ist, weil der Markt einfach nicht mehr stabil ist, weil wir nicht mehr 10 Jahre vorausplanen können, weil wir unsere Strukturen ständig neu über den Haufen werfen müssen, weil wir merken, dass die Prozesse nicht mehr funktionieren oder auch mit Dingen experimentieren müssen, ohne zu wissen, was am Ende dabei rauskommt. Das sind alles Dinge, die sich nicht verändern werden. Und dafür braucht es, wie gesagt, eine starke innere Stabilität und einen starken Halt im Team, mit den Menschen in meiner Organisation.
Wir merken das ja auch immer so im Alltag. Also ich bin voll bei dir, ich sehe das ganz genauso. Wenn wir oftmals mit größeren Mittelständern arbeiten, fällt bei uns immer oftmals das Wort, immer ganz leise, aber trotzdem bewusst auch bei den Führungskräften, dass praktisch eine Führungskraft ja auch nie dafür verantwortlich sein kann, dass der Mensch quasi gegenüber glücklich wird. Also wenn du dich typisch einmal auskotzt und deine 10 Auskotzpunkte hast, dann kannst du dich gern bei uns mal auskotzen. Und wenn dann immer auch Frage, also Punkt 1, du musst aufpassen, was du dir wünschst, was könnte wahr werden. Und dann wollen sie meist nämlich gar nicht. Das ist schon mal der erste Punkt. Und wie du aussagst, die Leute, wenn jetzt ich, und ich sage zu den Führungskräften immer, geht bitte nicht raus und sag, der Marco hat gesagt, ich muss dich nicht glücklich machen, weil der Mensch quasi oftmals gar nicht weiß, was wir damit eigentlich praktisch meinen oder bedeuten. Und was dann auch mich oftmals so persönlich frustriert ist, dass wir quasi auf die Ebene mit den Individuen zu arbeiten, dass die einmal das gehört haben, dass die erfahren haben, was wir meinen, dass du nicht sagen kannst, natürlich hat dein Chef die Aufgabe oder deine Führungskraft, für dich ein Umfeld zu bauen, ne, mit dir wertschätzend umzugehen, dich fördert, das gehört alles irgendwo dazu. Aber wenn du halt immer nur glaubst, dass der andere für dich das tun muss, ne, und du selber niemals ins Tun kommen würdest, dann haben wir für uns immer unlösbare Aufgaben, weil diese Auskotz- und Jammerrunden quasi nie aufhören. Ja. Also wir werden dann niemals ankommen. Und deswegen ist es immer spannend, wenn du aussagst, am Ende des Tages, ich hatte jetzt vor kurzem zum Beispiel mit 40, 50 Führungskräften Gespräche nach so einer Führungskräfteumfrage und mir geht es genauso wie dir, also diesen Qualitätsgesprächen, wo du wirklich so 1, 2 Steps erklären kannst und wenn es wirklich die umsetzen, dann tut sich wirklich was. Aber zeitgleich weiß ich, wenn dein Gegenüber der Mitarbeiter weiterhin schlecht gelaunt ist und sagt, ne, also prinzipiell fühle ich mich im Job hier auch nicht wohl, dann kann natürlich auch die Führungskraft machen, was sie möchte. Und ich glaube, das ist so, wo wir momentan immer wieder halt uns selber auch fragen, wie erreichen wir dieses Level quasi? Weil ich kann natürlich nicht zu jedem Mitarbeiter, jetzt mal überspitzt formuliert, der in der Industrie an der Maschine dran steht oder der in irgendeinem Holzwerk an der Maschine dran steht, sagen, du am besten fängst du an wirklich mit der Persönlichkeitsentwicklung. Das klappt ja nicht. Das geht ja immer einem 10-Leute-Workshop nicht, weil er gar nicht zuhört. Ich müsste mit dem jedem in der Qualität quasi wirklich sprechen. Und wir hatten einmal ein Transformationsprojekt, wo man dann wirklich, also ich dann persönlich quasi auch in 5er Gruppen mit 600 Menschen gesprochen habe, um überhaupt irgendwie alle mal auf einen gleichen Wissensstand zu bringen. Und das ist natürlich ultra energieraubend. Ne? Andererseits gibt es auch teilweise wahrscheinlich keinen anderen Weg. Aber das ist so immer, was ich mir so denke, wie schaffen wir es, dass wir da in die Qualität Backestein kommen, weil das oftmals die Führungskräfte gar nicht können. Also wir haben immer so ein bisschen auch die, ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen sind, und also ich liebe und schätze unsere Kunden und Partner und oftmals bekommen die von uns die ehrliche Breitseite. Aber die viele Führungskräfte haben nie Chance bekommen, eine Führungskraft zu werden. Die wurden halt hingesetzt, weil sie zum richtigen Zeit, mal spitzt wieder formuliert, im Weg gestanden sind, weil sie in der Hierarchie der Nächste gewesen wären. Aber sie bekommen Punkt 1 nicht die Ausbildung als Führungskraft. Die können Menschen nicht führen. Und zweitens, die meisten, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber im operativen Umfeld im Mittelstand saufen Dinge momentan quasi alle operativ ab.
Ja.
Das heißt, sie bekommen keinen Raum zum Führen. Und dann wundern wir uns quasi alle, warum alle kommen zu uns und sagen, machen mal so ein Employer-Branding-Konzept, machen mal eine tolle Kampagne, dass quasi jemand kommt. Dann sage ich, Kampagne machen wir, wenn überhaupt, ganz, ganz, ganz am Schluss, weil sobald du halt im Inneren überhaupt nicht startklar bist, kann ich aufs Plakat gar nichts draufschreiben, weil der kommt zwar vielleicht dann drei Leute mehr rein zu dir, aber hinten gehen dir auch wieder 5, weil du dann wieder Behauptungen aufstellst, die gar nicht wahr sind. Also wie glaubst du, also kurzum, deine Frage an dich.
Das sind viele Fragen, Marco.
Ich fasse einmal zusammen. Wie gelingt es denn entweder so Leuten wie dir und mir, die auch als Impulsgeber auftreten, aber wie gelingt es denn auch Organisationen, hier in die Tiefe zu gehen, dass wirklich, wie du das ja auch sagst, der Hebel ist ja im Vier-Augen-Gespräch, im Individuum, in der persönlichen oder du sagst diese menschlichen Reife, was ich ein tolles Wort finde. Wie kommen wir in dieses Level oder in diese Ebene quasi rein?
Ja. Also ich würde gerne 2 Laufrichtungen aufmachen. Die erste Laufrichtung ist, wollen wir uns nicht mal generell anschauen, was Führung bedeutet. Weil du sagst, ganz wichtig, die saufen alle ab. Warum? Die Erwartungshaltung aus meiner Sicht ist absolut an der Realität vorbei. Was oft Führungskräfte im Mittelstand, im mittleren Management, also sprich alle so unter der Geschäftsführung, in ihrer Jobbeschreibung stehen haben, was sie alles bewältigen müssen, ist erstmal ressourcentechnisch oft nicht schaffbar. Und zweitens ist es höchst unwahrscheinlich, dass eine Person all diese Kompetenzen und Qualitäten mitbringt, die es braucht, um das alles abdecken zu können. Und deswegen arbeiten wir ja auch rollenbasiert, weil wir sagen, lass uns doch mal ein bisschen ehrlich zueinander sein, was du eigentlich mitbringst. Und lass uns nicht quasi dich mit 5 anderen Verantwortlichkeiten ersticken, wo du eigentlich gar nicht gut drin bist und was dir überhaupt keine Energie gibt, sondern du bist da so reingeraten, sondern lass uns doch mal anschauen, wo du als Führungskraft tatsächlich richtig gut bist und deine MitarbeiterInnen auch führen kannst. Zum Beispiel, weil du fachlich irre gut bist, schon am längsten dabei bist, deswegen irgendwie in diese Führungsposition geraten bist und zum Beispiel ein super guter technischer Leiter bist, also quasi ein Experte. Du kennst alle KundInnen am besten, du kennst das Team am besten, du bist eine super gute fachliche Führung, aber vielleicht bist du keine Führungskraft im Sinne von Teamlead.
Also praktisch nicht so und am Menschen quasi ran, sondern quasi eher thematisch quasi dich da spezialisieren darfst.
Also wir haben zum Beispiel uns im Team wirklich die Führungs- und deswegen nenne ich das auch Rollen, die Führungsrollen aufgeteilt. Das heißt, wir haben eine Person, die strategische Leitung hat, eine Person, die eher für die Teamführung verantwortlich ist und in dem Bereich vielleicht sogar mehr Kompetenzen hat und auch zeitlich das besser unterbringt, als noch in die Strategierolle irgendwie reinzuquetschen. Und da vielleicht eben auch mehr Erfahrung mitbringt und das sogar gerne macht. Mhm. Und eine Person, die sich zum Beispiel um Finanzen kümmert. Manchmal ist es die gleiche Person, wenn das Sinn macht. Aber wollen wir nicht eher dazu übergehen, anstatt eben alles in eine Person pressen zu wollen, zu schauen, was macht denn Sinn? Was haben wir denn für Qualitäten und Menschen überhaupt im Team? Und wie können wir die Verantwortlichkeiten mit den Menschen, die wir haben, sinnvoll verteilen und vielleicht eben auch eine Führungsrolle mal aufteilen? Mhm. Das ist eine Laufrichtung, die ich mal angehen würde, um am Ende des Tages Menschen faktisch zu entlasten und sie ganz schlicht und ergreifend das machen zu lassen, was sie am besten können. Mhm. Und das tut der ganzen Organisation gut und auch dem Team gut. Mhm. Und wirkt auch dem entgegen, dass Menschen in Rollen rein befördert werden, also so lange befördert werden, bis sie nicht mehr gut sind, mhm, und bis sie ausbrennen, sondern wirklich dazu überzugehen, zu schauen, wer kann was eigentlich am besten, mhm, und danach die Rollen und Verantwortlichkeiten zu gestalten. Mhm. Das ist eine Laufrichtung. Mhm. Die zweite Laufrichtung ist, wie können wir unsere MitarbeiterInnen befähigen oder auch dahin entwickeln, mehr zu sagen, was sie brauchen? Mhm. Weil, was du ja auch schilderst, ist dieses typische, ich gehe ins MitarbeiterInnen-Gespräch, wenn es sowas überhaupt gibt. Auch das ist ja eher selten, weil keine Zeit oder weil nicht die Kompetenz eigentlich, so, anderes Thema, haben wir gerade schon besprochen. Aber dann habe ich einen Mitarbeiter, der sitzt da sitzen, vielleicht noch nach hinten gelehnt, der sagt eigentlich, es ist alles furchtbar. Ich habe überhaupt keinen Spaß mehr in meinem Job. Es läuft alles katastrophal. Das funktioniert so alles nicht mehr. Und dann muss es die Führungskraft lösen. Ist unlösbar. Im Vergleich zu, ich stelle die Gegenfrage, was glaubst du denn, was es braucht? Oder was brauchst du? Oder wie kann ich dich unterstützen, mhm, um deine Probleme zu lösen? Mhm. Also wirklich ein Stück weit, es ist faktisch ein kleiner Erziehungsprozess, ja. Mhm. Aber ich glaube, dass wir, egal in welcher Organisation, ob Startup, ob produzierendes Mittelstandsunternehmen oder Großkonzern, MitarbeiterInnen auch in die Verantwortung nehmen müssen und es ihnen auch zutrauen dürfen, positiv formuliert, dass sie selbst formulieren können, was das Problem ist. Nicht nur, dass alles katastrophal ist, sondern was genau konkret ist das Problem und wie äußert sich das? Mhm. Und was brauchst du? Mhm. Weil dort, wo das Problem auftritt, und dort, wo das Problem wirkt, ist die Person am besten geeignet, auch eine Lösung zu finden oder auch zu erkennen, was das Problem ist und was es braucht, die damit zu tun hat. Mhm. Nicht die Führungskraft. Mhm. Die ist meistens damit komplett überfordert. Was nicht bedeutet, die Führungskraft kann Hilfe anbieten oder eben Ressourcen zur Verfügung stellen, mhm, oder auch in einer coachenden Rolle tätig sein oder auch zumindest die Bereitschaft vermitteln, das Problem gemeinsam lösen zu wollen. Aber ich glaube, aus kompletter, aus der Effektivitätsfrage heraus, ist die Person, die das Problem hat, auch am besten dazu geeignet, zu formulieren, was es braucht, um es zu lösen. Mhm. Oder zumindest etwas anzubieten, was es für die Führungskraft klarer macht, und damit auch ein Stück weit mit in die Verantwortung zu gehen, das Problem am Ende des Tages auch lösen zu wollen. Mhm. Und ich glaube, dass da können wir die, und ich weiß, dass es oft so läuft, aber da können wir auch die MitarbeiterInnen nicht aus der Verantwortung nehmen und gleichzeitig eben auch Vertrauen schenken, indem wir als Führungskraft signalisieren, ich glaube, mit deinem Wissen und dadurch, dass du es schon gesehen hast, da gibt es ein Problem, traue ich dir auch zu, dass du mit einem Vorschlag kommen kannst, der das Problem lösen kann.
Mhm. Nochmal eine Stufe weiter rein. Wenn wir zum Beispiel einen Menschen fragen würden, pass auf, vielen Dank also erstmal den Mut, auf mich zu kommen und das öffentlich zu sagen. Das ist auch schon mal oftmals nicht der Fall, sondern meistens braucht es externe Partner wie uns, um diese Auskotzrunden immer schön zu sammeln, aber einfach intern keine Feedback-Kultur herrscht. Ja. Und geh mal davon aus, du hast eine fähige, bewusste Führungskraft, die quasi einen Menschen fragt, okay, was brauchst du dazu? Ja. Würdest du jetzt sagen, du fragst nur die Frage aufgrund von, ich möchte dich in diese Befähigung bringen? Mhm. Oder würdest du sogar für diese Frage diesen Kontext herstellen und sagen, du pass auf, ich stelle dir jetzt eine Frage, weil ich möchte, dass du für dich praktisch Verantwortung übernimmst? Und zwar ist die Frage, was brauchst du? Also würdest du diese Kontextfrage immer noch dazugeben, um das Ganze im Raum aufzulösen? Ja. Oder würdest du praktisch nur die Frage stellen?
Super gute Frage. Ich glaube, je mehr Kontext du geben kannst, desto besser. Vor allem, wenn das eine neue Art und Weise der Gesprächskultur auch ist, die eher ungewohnt ist. Definitiv. Ja. Das heißt, genau wie du sagst, ich würde erstmal Wertschätzung geben. So gut, dass du das ansprichst. Vielen Dank, dass du das aufgebracht hast und dich mit diesem Problem, mit diesem Thema an mich gewandt hast. Das zeigt mir, dass du wirklich Verantwortung auch für die Organisation übernimmst und dementsprechend proaktiv wirst, wenn du merkst, dass irgendwas nicht gut funktioniert. Zum Beispiel. Also ich glaube, ich würde erstmal mit einer Wertschätzung reingehen, um den MitarbeiterInnen eben auch das Gefühl zu geben, sie werden gehört, es ist wichtig, und es ist ein Verhalten, das wir auch sehen wollen. Also sprich, ich möchte bestärken, was du gerade machst, indem du, auch wenn du vielleicht noch keine Lösung direkt parat hast und auch wenn es mehr ein Meckern als ein Machen ist, so, egal. Aber es geht erstmal darum zu sagen, hey, so gut, dass du das Problem auf den Tisch bringst, weil du bist an diesen Themen dran, du bist an diesen Prozessen dran und ich brauche dich da auch in deiner Rolle, weil ich das sonst nicht sehe. Ich bin da total von dir abhängig und ich freue mich, dass du mich darin unterstützt, zu erkennen, wo was falsch läuft oder wo wir was besser machen können. Genau das. Und dann gleichzeitig auch eben das Vertrauen zu vermitteln, zu sagen, ich halte total viel von dir. Du bist derjenige, der jeden Tag mit diesem Prozess zu tun hat oder mit diesen Leuten zu tun hat. Das heißt, ich glaube auch, obwohl ich dich total gerne dabei unterstütze und dazu beitrage, aber ich glaube auch ehrlicherweise, dass du total viel Kompetenz mitbringst und Erfahrung. Einfach allein deswegen, weil du schon erkannt hast, dass es problematisch ist. Und wahrscheinlich dementsprechend auch Potenzial siehst, dass man das besser machen kann. Dass du dafür auch die bestgeeignete Person ist, dafür eine gute Lösung zu finden. Was glaubst du denn, dass hier ein gutes Vorgehen wäre? Oder wie wir das lösen könnten? Ich brauche da deine Unterstützung. Und das wirklich auch, und das bedeutet natürlich auch eine gewisse Ego-Freiheit einer Führungskraft, zu sagen, ich brauche dich, du bist wichtig, aber das gibt einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin ein Gefühl von, ich bin wichtig, ich werde gesehen, ich werde wahrgenommen, ich werde gewertschätzt in meiner Kompetenz und ist dementsprechend auch sehr motivierend, wenn ich gefragt werde, um Unterstützung und um meine Mithilfe, da eine Lösung zu erarbeiten, dass ich dann tatsächlich auch mit Ideen und mit Vorschlägen komme. Vielleicht nicht sofort, weil das ist ja auch, wie gesagt, was wir erstmal neu lernen dürfen. Absolut, dass ich nicht nur ein Problem auf den Tisch schmeiße und hoffe, dass es meine Führungskraft löst oder das irgendwann sich von selbst erledigt und ich nichts dafür tun muss, sondern dass ich gefragt werde, was meine Ideen sind. Aber ich glaube, so wie du sagst, ne, mit ganz viel Wertschätzung und auch einer ehrlichen Offenheit meiner Führungskraft, die, wie gesagt, eine große Ego-Freiheit auch voraussetzt, dass ich nicht immer der Beste sein muss in dem, was ich tue, sondern sehe, dass meine MitarbeiterInnen, gerade wenn sie jeden Tag mit dem Problem zu tun haben, auch vielleicht die viel bessere Ideen haben als ich, weil ich schon seit 2 Jahren nur noch in meinem Büro rumsitze und überhaupt nicht mehr an der Front bin oder auf der Baustelle oder sonst wo, dann kann daraus ein sehr schönes Gespräch entstehen und die MitarbeiterInnen auch tatsächlich motiviert werden, da mit Ideen zu kommen. Aus meiner Erfahrung.
Wir arbeiten bei uns teilweise, also wer das bei uns halt entweder proaktiv möchte oder wenn es mal too much wird, wir arbeiten bei uns mit einer psychologischen Plattform praktisch auch zusammen, wo du praktisch halt einfach reingehen kannst. Hab's dann für mich auch mal getestet, hatte zwar kein Grundverlangen, aber ich wollte diesen Hebel mal erfahren. Ne? Also wie arbeiten die, wie denken die, wie können die auch mir helfen vielleicht, obwohl ich gar keine offenkundliche Hilfe nicht brauche. Und was mir da immer aufgefallen ist, ein guter Psychologe oder auch ein Mental Coach, der lässt dich nicht in diese Jammerhaltung vertiefen. Ne? Der sagt nicht, oh Gott, Marco, du hast so recht und es ist alles so schlimm, sondern der sagt quasi, okay, wir spiegeln dich jetzt mal. Was kannst du für einen Beitrag leisten? Wo ist denn das Problem überhaupt bei dir? Was triggert dich? Und da war mir immer mehr klar, dass quasi wir die Mitarbeiter nicht eigentlich verfallen lassen dürfen in diese, sag mal, diese Jammerzone, weil die sich dann darüber, jetzt vielleicht auch vielleicht gar langsam abschließen wollen, weil ich spreng vielleicht deinen Zeitrahmen, aber weil wir jetzt wieder beim Narrativ rauskommen, wenn du natürlich immer diese Jammerhaltung hast und immer sagst, mein Chef muss mich glücklich machen und meine Firma ist so schlecht und meine Firma ist so schlimm und so weiter, dann baust du dir quasi am Kopf eigene Narrative quasi auf. Und die nährst du quasi. Und damit praktisch kommt genau das ja zustande, wo dann, was ich, 60-70% der Belegschaften sagen, ich bin nicht ganz happy in meinem Job zum Beispiel. Aber keiner beginnt dann quasi bei sich. Und das war für mich nochmal so das Learning, dass auf dieser Ebene mit einem mentalen Coach zu arbeiten, dass der dich nicht abdriften lässt in dieses schwarze Loch, was du siehst, und immer mehr quasi auch reingehst, wenn dich praktisch keiner sagt, du warte mal, das schwarze Loch siehst eigentlich nur du erstmal. Ne? Also erstmal ist da sonst keiner dran schuld. War für mich ein Riesen-Learning, dass es eben Menschen gibt, die bewusst dich einfach nicht absacken lassen in diesem Bereich. Und wir als Führungskräfte, glaube ich, wenn wir keinen Rahmen dafür schaffen, dass wir das gegenspiegeln, dann können wir zu uns diese Jammerhaltung wieder anhören, aber aufgrund dessen, dass auch nichts passiert, wird dann der Gegenüber immer im Recht bestätigt, meine Firma ist ja wirklich schlecht, weil wir tun ja wirklich nichts. Und ich glaube, das ist so mein Energieräuber, glaube ich, am Ende des Tages, wenn man hier nicht anfängt, in der Qualität zu arbeiten. Weil ansonsten kannst du, glaube ich, diesen Hebel nicht irgendwie umlegen, dass sich praktisch eine Firma, egal in welcher Dimension, egal in welcher Kultur, glaube ich, nach vorn bewegt. Und das, glaube ich, ist bei den Begrifflichkeiten Narrative, was ihr auch so ganz bewusst auch spielt, auch dann diese Gefahr dabei, wenn sich Menschen eigene Narrative, eigene Prinzipien, nennst du mir Glaubenssätze oder wie auch immer, im Kopf quasi zurechtlegen und da du keine Führungskraft hast, die dich einfach gegenspiegelt oder dich bewusst oder unbewusst quasi mitentwickelt. Ich glaube, das ist ganz, 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 ganz schwierig.
Ja, ja, absolut.
Also war ein ganz spannendes Learning. Vielleicht ein bisschen zum Abschluss zu kommen, Liz. Punkt 1, wie können wir denn Menschen für euer Magazin und für eure Formate begeistern? Wie hilft es, wenn man für euch die Werbetrommel rührt und Menschen einmal so ein Heft hinlegt und sagt, ich weiß, das ist gar nichts für dich, aber lest doch mal. Oder braucht ihr eher so Menschen, die schon ein bisschen open-minded sind, dass du quasi immer mehr bekommst, die so dieses Gesamtgefühl mit euch tragen? Also was kann man denn euch Gutes tun, dass eure Idee und diese neuen Narrative, die ihr praktisch auch für euch belegt, dass die quasi ja mehr hören, mehr sehen?
Meine Hoffnung ist natürlich, dass sich alle Menschen von unserem Magazin angesprochen fühlen. Ich weiß nicht, ob das
ich hoffe mit euch. Ich hoffe mit euch.
Ja, also wir versuchen ja auch sehr stark, also keine Anglizismen und keine Buzzwords zu verwenden und auch wirklich ja die Themen aufzugreifen, die alle Menschen in Organisationen auf irgendeine Art und Weise bewegen. Gleichzeitig ist mir schon bewusst, dass wir am meisten Menschen in Organisationen ansprechen, die so auf der Suche sind nach Antworten auf die Frage, wie kann es denn anders gehen? Also sprich, und natürlich sind das eher tendenziell die VorreiterInnen. Also das sind die GeschäftsführerInnen aus mittelständischen Organisationen. Das sind tendenziell die OrganisationsentwicklerInnen, People and Culture, MitarbeiterInnen, Agile Coaches aus großen Organisationen, aus Konzernen, die uns lesen. Auch die GeschäftsführerInnen aus Startups und Scale-Ups. Ich denke, das ist schon eher so die Zielgruppe, die wir ansprechen und auch ansprechen wollen, weil da sind wir wiederum beim Thema vom Anfang, dass ich glaube, es eine gewisse Veränderungsbereitschaft braucht, damit Menschen sich auch mit einer Offenheit an unsere Artikel ranwagen und auch eben bereit sind, diese alten Narrative oder Strukturen auch aufbrechen zu wollen. Deswegen, ich möchte da niemanden, wie sagt man, bekehren. So.
Ja, missionieren, bekehren, wollen wir alle nicht. Nee,
weil
ja.
ich mir denke, so, hey, ja. wenn ihr eine gute Zeit habt in der Organisation, alles super gut bei euch läuft, hey,
ja.
ganz viel Freude, alles gut. Aber wenn nicht, dann wagt doch mal einen Blick in unser Magazin oder auf unsere Tool-Plattform. Wir haben auch super viele Artikel online, die man auch sich gratis erstmal reinziehen kann. Wir haben auch aktuell unsere, ich glaube, Ausgabe 19 oder so. Ich muss noch mal schauen, dass die Ausgabe zum Thema Fehler und Fehlerkultur, die ich auch richtig cool finde, auch gratis verfügbar online. Das heißt, ihr müsst kein Abo abschließen, um zumindest mal so einen Blick reinzuwagen und zu schauen, hey, resoniert das mit mir? Ist da was für mich drin, was mich in meiner Rolle weiterbringt? Oder ja, auch einfach nur mir einen neuen Blick auf Themen wie eben Fehlerkultur, Mut und Raum für Innovation auch ermöglicht, also wofür aus meiner Sicht eben auch Fehlerkultur notwendig ist. Und genauso kannst du auch bei Nine Spaces, also die Organisationsentwicklungsplattform mit den ganzen Tools, die wir gebaut haben, inzwischen haben wir da über 100 Stück auf der Plattform, auch einfach einen gratis Zugang schnappen oder auch dir einfach einen Termin mit mir machen und ich führe dich da durch und du erzählst mir gerne eine Stunde lang, was euch gerade so bewegt in der Organisation. Und ich schaue mir mit dir gemeinsam an, welche Tools euch da gerade ganz konkret weiterhelfen können. Also das wäre so meine Vorgehensweise, einfach mal einen ersten Blick zu wagen und zu schauen, ob dich das anspricht, oder einfach mal mit mir zu plaudern und gerne auch eben ein, zwei konfliktäre Themen oder schwierige Themen zu teilen, an denen du gerade dran bist. Und wir schauen uns mal an, ob dich unsere Tools auch da gut unterstützen können, beziehungsweise ob ich auch dich zusätzlich als Sparing-Partnerin gut begleiten kann. Ja, das wäre so mein Angebot und ich glaube, da kann fast nichts schief gehen. Weil wie gesagt, ich würde immer schauen, was ist so der kleine nächste Schritt. Und auch wenn es nur bedeutet, dass wir einen Mini-Prozess verändern, weil wir zum Beispiel einen Check-in und Check-out einführen in eure Meetings. Oder wir machen mal ein kleines Feedback-Format, nur einmal im Jahr, damit ihr zumindest einmal zusammenkommt und euch gegenseitig Feedback oder lasst es nur Wertschätzung sein, zukommen lasst.
Ja.
Ich glaube, dann ist schon ganz, ganz viel passiert. Und ich glaube, das ist eben auch etwas, was jede Organisation weiterbringt. Und wie gesagt, gerade nicht immer die ganz große Entscheidung, das ganz große Beratungsprojekt oder auch das ganz große Change-Projekt erfordert, sondern
du brauchst diese Step-by-Steps einfach, ne? Dieses wirklich langsam, pragmatisch anfangen, Step-by-Step. Was ich nochmal empfehlen kann, sind auf alle Fälle, und wir schreiben alles in die Shownotes rein, es sind eure Social-Media-Kanäle, weil das sind keine, wie soll ich sagen, ich bin immer diese, eure Beiträge lese, denke ich mir, ja Mann, genau, genauso ist es. Und es sind eben nicht so diese typischen Kalendersprüche, also wo ich auch ab und zu Fan davon bin, aber bei euch kommt sofort, also ihr gebt sehr viel Wissen ab, ihr gebt sehr hochwertige Impulse, glaube ich, ab. Ich glaube, da kann man sich immer ganz viel abschauen und ich glaube, es gibt fast kein Posting, wo man, wenn man eure Themen gegenüber sehr offen ist, glaube ich, einfach drüber scrollt. Also die meisten werden sich hoffentlich immer abspeichern oder abfotografieren oder wie auch immer, weil ich glaube, da sehr, sehr viel Wahrheit drin steckt, was ihr da immer schon von euch gebt. Und ich glaube, ihr seid eh stark in dem Thema so, schau mal rein, hol dir mal irgendwo einen Gratiszugang, wir geben Wissen ab. Also ich glaube, ihr macht euch da eh schon mal sehr, sehr, sehr offen und macht diesen Eintritt sehr niederschwellig zu euch. Und ich glaube, das ist schon mal sehr, 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 sehr wichtig. Okay.
Auf jeden Fall.
Zum Abschluss zwei letzte Fragen. Die eine Frage ist, wir sind ja bei dem Podcast Be Proud, den wir natürlich immer bloß wohlwollend meinen. Also wir merken auch, dass das Wort Stolz ja ab und zu immer so schwierig ist in unserem Lande und Kontext. Aber wir gehen davon aus, dass Stolz quasi bedeutet eben Zugehörigkeit, Zufriedenheit. Ich habe einen Beitrag geleistet. Also einfach dieses tiefen Zufriedene, was wir mit Stolz übersetzen. Heißt, Frage eins wäre, was macht dich stolz? Und die zweite Frage als Gegenpart ist immer bei uns dann, was lässt dich demütig bleiben?
Also was mich stolz macht, ist definitiv, dass ich merke, dass ich mit meiner Arbeit Organisationen bewegen kann. Mhm. Und wirklich dadurch indirekt, weil ganz viel eben in den Organisationen passiert, mit denen wir arbeiten oder die mit Nine Spaces arbeiten, wir zu einer anderen Form oder zu einer mutigeren, offeneren Wirtschaft und Arbeitswelt beitragen können. Und das ist so diese Wirksamkeit, die ich durch meinen Job spüre, die mich irre stolz macht. Ich habe, um dir ein Beispiel zu nennen, arbeite ich mit seit ein paar Wochen mit einer Schule zusammen. Also wir arbeiten inzwischen nicht nur mit eben Konzernen wie den großen Versicherern oder Automobilkonzernen oder eben großen produzierenden Unternehmen zusammen, sondern eben auch mit Universitäten, Ministerien und Schulen. Mhm. Und das ist eine Schule, die jetzt sich auf den Weg gemacht hat, wirklich komplett ihre Strukturen umzuschmeißen, die jetzt vor zwei Wochen zum ersten Mal einen Workshop gemacht haben, wo sie ihre Vision gemeinsam entwickelt haben und darauf aufbauend auch erste Projekte entwickelt haben, wie sie die konkret in den nächsten Jahren umsetzen wollen. Und da ist so viel Energie drin und die Begeisterung dieser Schulleiterin, mit der ich gerade zusammenarbeite, mit der sie immer wieder in die Meetings kommt und sagt, Liz, das hat super gut funktioniert. Alle sind total begeistert und wollen die nächsten Schritte gehen. Was machen wir jetzt als nächstes? Das sind so Momente, wo ich wirklich das Gefühl habe, wow, wir bewegen wirklich was. Und da geht es nicht darum, dass ich das Gefühl habe, ich habe da jetzt irgendwie eine Kundin gewonnen, die Lust hat, mit mir zusammenzuarbeiten. Klar macht mich das auch stolz, dass ich das Gefühl habe, hey, ich mache einen guten Job. Aber wenn ich den Eindruck habe, die können die Themen, die sie haben, also die Konflikte, die sie haben, besser gelöst kriegen, Ressourcen besser verteilen, dass sie aus so einer Überlastungssituation rauskommen und gleichzeitig Unterricht auf eine andere Art und Weise gestalten, dass sie Fähigkeiten in den Vordergrund stellen, die wirklich relevant sind für Kinder. Mhm. Die sich in diese Welt hinein entwickeln dürfen, die irgendwie auch anspruchsvoller geworden ist, dann denke ich mir, wow, dann sind das wirklich die Momente, wo ich den Eindruck habe, ja, da können wir was bewegen und da ist auch dann Bewegung drin. Mhm. Und das wirkt sich dann nicht nur auf diesen einen Kunden, auf diese eine Schule, auf dieses eine Unternehmen aus, sondern das hat dann einen Welleneffekt.
Ja, also einfach eine riesen Multiplikation, ne? Also
genau.
Und vor allem, ich glaube, ganz gut, wenn sowas bei Kindern quasi ankommt, ne? Und nicht erst vielleicht mit 35 Jahren, wenn sie irgendwo frustriert in der Firma irgendwie weiterkommen wollen, sondern eigentlich müsste das viel früher auch Schulfach werden, ne? Also eigentlich müsste es viel früher rein, aber das wäre jetzt wieder ein anderes Thema, Liz, da sind wir jetzt vielleicht Rahmen sprengen wahrscheinlich.
Voll. Aber das ist so, weißt du, wenn du das Gefühl hast, du hast für die echten Unterschied gemacht und denen geht's besser, die haben motiviertere MitarbeiterInnen. Mhm. Die haben ihre Rollen und ihre Jobs so strukturiert, dass sie ihre Stärke besser leben können und sich einfach durch die Arbeit energetisiert fühlen. Mhm. Und dass dann andere mitkriegen in ihrer Branche, die immer das Gefühl hatten, das funktioniert bei uns nie, aber dann bei denen sehen, das funktioniert ja doch.
Ja.
So können wir wirklich Wandel einleiten. Mhm. Nicht, weil wir alle allen hinterherlaufen müssen und wie gesagt, nicht missionieren müssen, sondern weil es ein paar VorreiterInnen geschafft haben und es dieses gelingende Beispiel ansteckend ist. Mhm. Und das hat für mich nichts mit New Work zu tun, weil wir reden immer New Work, aber von New Work, aber keiner weiß, was es wirklich bedeutet, sondern das sind so die fundamentalen Fragen, wie wir Zusammenarbeit besser gestalten können. Und wie wir uns in einem Arbeitskontext so begegnen können. Also da geht es eigentlich eher um die grundsätzlichen Fragen, was uns als Menschen ausmacht. Deswegen passt dieser New Work-Begriff auch für mich gar nicht mehr. Aber das ist ein völlig anderes Thema. Ja. Aber das macht mich stolz. Und was mich demütig bleiben lässt, alles andere, dass ich sehe, wie viel es noch zu tun gibt, wie viel wir auch scheitern. Weil, so wie du es auch vorher schon erwähnt hattest, dann die Geschäftsführung doch nicht bereit ist, den Wandel und die Prozesse oder die neuen Methoden auch zu unterstützen, weil noch ganz viele Ängste da sind und weil das ja auch manchmal mit Machtverlust zu tun hat oder einfach mit der Unsicherheit, ob mit einem Invest in eine andere Struktur und Kultur auch tatsächlich eine finanzielle Verbesserung einhergeht, weil der Effekt vielleicht nicht direkt messbar ist, sondern sich erst mittelfristig zeigt. Und gleichzeitig, weil wir als Team auch noch viel zu tun haben. Also es wirkt immer so durch unsere Posts, die du erwähnt hast, durch unser Magazin, dass wir schon alles richtig machen. Also es ist auf gar keinen Fall so. Also wir scheitern auch ständig.
Also wir auch. Wir auch. Also super. Absolut, ja.
Und ich würde auch behaupten, dass wir zum Teil noch so eine kleine Kuschelkohorte sind, die sich manchmal schwer tut, uns hart, radikal, ehrlich auch schwieriges Feedback zu geben. Und das ist so, für mich ist New Work oder die Gestaltung von einer zukunftsfähigen Organisation einfach ein Prozess. Und wir haben sicher nicht die Wahrheit mit Löffeln gefressen und ich weiß auch sicher nicht immer, was zu tun ist und was das konkret bedeutet, weil, wie gesagt, die Antwort muss jede Organisation für sich finden. Und ich stehe nur am Seitenrand und versuche, den Prozess so gut wie es geht zu begleiten. Aber das ist ein gemeinsames Lernen und ein gemeinsames sich auf den Weg machen mit der Bereitschaft zu scheitern, mit der Bereitschaft nicht genau zu wissen, wo wir rauskommen.
Ja.
Aber gleichzeitig mit der Offenheit und auch der Begeisterung erstmal loszugehen und die Art und Weise, wie wir Organisationen bisher gebaut haben, die uns vielleicht heute nicht mehr dienen, dankend abzustreifen, weil sie haben uns sehr lange sehr gut gedient.
Ja.
Und uns gemeinsam auf die Suche nach etwas Neuem zu machen, was nicht nur der Welt besser entspricht und all den Anforderungen, die wir heute lösen müssen oder mit denen wir uns beschäftigen müssen, sondern auch zu schauen, was es wirklich konkret bedeutet, eine sinnstiftende, menschenzentrierte Organisation zu bauen, die zukunftssicher ist und die uns allen als Menschen und aber auch als Organisation bestmöglich dient.
Nehme ich mal mit das Wort, diesen Wortklang, dankend abstreifen. Das ist, glaube ich, gut, respektvoll gegenüber der Vergangenheit und nicht, es ist alles falsch gewesen, was ja so Menschen wie du und ich wahrscheinlich auch nie so meinen würden. Man muss aber immer aufpassen, dass es halt nicht in den falschen Hals gerät, wenn man halt nach vorne flüchten möchte, ne, und irgendwie so diesen eigenen Weg finden möchte, ne. Schön. Die letzte Frage bleibt dir. Das heißt, welche Frage würdest du gern einem meiner nächsten Gäste quasi im Podcast stellen? Also welche Frage würdest du einer dir fremden Person gerne stellen?
Ich würde der Person gerne die Frage mitgeben, was ist dein persönlicher Purpose? Super einfach. Und auf Basis dessen, wie kannst du diesen Purpose in deiner Organisation leben? Also was ist dein Beitrag?
Verknüpfen von der eigenen Persönlichkeit quasi heraus rein mit dem Beitrag in die Organisation.
Richtig.
Nehme ich gern so mit.
Weil nur wenn ich weiß, wer ich bin und was ich in diese Welt bringen möchte, weiß ich, wo ich am wirksamsten sein kann. Und das
Das wird eine herausfordernde Frage werden.
Ja, aber der oder die kann mich ja dann anrufen.
Absolut. Und sagen, ich hätte jemand, der hilft dabei.
Ja.
Okay, ja. Liebe Liz, ich glaube, ja, du hast dich jetzt qualifiziert für zwei Podcast-Folgen. Weil wir quasi also wirklich dank eines sehr, sehr guten Gesprächs sehr viel Zeit jetzt investiert haben in unseren Austausch. Das heißt, wir werden wahrscheinlich auch zwei Folgen draus machen.
Nein.
Das schon mal dazu. Ja, das schon mal dazu.
Willst du nicht einfach so viel wegschneiden?
Nee, wir lassen das so. Deshalb bleibt eigentlich mir auch nochmal zum Abschluss zu sagen, weil wir sind ja nach einer Stunde 39 noch live. Erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine viele Zeit. Vielen Dank für deine Gedankenwelt, in die du uns mitgenommen hast. Und wir werden, wie schon betont, alles mal reinwerfen in unsere Shownotes und auch unsere Kanäle mal ein bisschen ausschlachten. Vielleicht kann ich dich auch mal einladen. Wir haben bei uns ja quasi auch ein eigenes Kundenmagazin, wo wir am Anfang des Jahres immer rausschicken an so 600, 700 Partner. Vielleicht können wir da mal euch mit einer kleinen For-Free-Anzeige unterstützen, dass wir ein paar Menschen darauf aufmerksam machen und sagen, hey, hier gibt's ein Magazin, wo nochmal ein bisschen mehr bringt, wie nur ein Schmidt und Kreative Magazin. Das kann ich gerne mal anbieten. Und deswegen würde ich sagen, wir beenden hier bei einer Stunde 40 offiziell. Bedanke mich für deine Zeit und wünsche dir noch alles Gute auf deinen weiteren Weg. Und ich würde mich tierisch freuen, wenn wir uns irgendwo mal wieder sehen, hören, lesen, schreiben oder wie auch immer. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Marco, ich danke dir für deine super spannenden Fragen, für das wirklich wahnsinnig inspirierende Gespräch. Ich danke dir sehr. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn wir uns auch mal in einem anderen Setting oder sogar persönlich begegnen.
Gerne.
Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber ich sitze ja in Oberbayern, du in der Oberpfalz,
ja,
glaube ich. Also so weit sind wir auch gar nicht voneinander entfernt. Und ich bin total offen für jedwede Aktionen. Wir können ja auch statt einer langweiligen Werbeanzeige auch ein Tool in euer Magazin packen.
Gerne.
Zum Beispiel vom Meckern zum Machen. Das ist tatsächlich ein Tool, das du auf der Plattform findest.
Ja, super.
Zum Thema, was wir vorher besprochen haben. Vielleicht passt das ganz gut. Aber ich freue mich auf jeden Fall über nächste gemeinsame Schritte, egal wohin uns unser gemeinsamer Weg noch bringt. Danke fürs Gespräch.
Vielen Dank
für die Einladung.
Dankeschön.
Sei stolz auf dich. Mehr rund um Be Proud findest du unter www.markenstolz.de.